Amen. Ja, wir haben die nächsten 3 Stunden zusammen Zeit, etwas über Perspektive von Gott zu lernen. Und zwar fange ich an mit einer Geschichte. Ich wollte mich ja gestern nicht so öffnen, wie das so hat ausgesehen, als ich 16 war. Aber ich erzähle noch so eine Geschichte, die das vielleicht so ein bisschen symbolisiert. Ich bin mit 15, 16 aus der Schule rausgekommen. Und dann bin ich etwa 7 oder 8 Jahre später eingeladen worden, zurück in die Schule zurückzugehen. Und zwar ist ein ganz kleiner Bruder von einem Kollegen, der etwa gleich alt war, hatte den Schulabschluss gehabt. Und irgendwie hat er mich immer mega cool gefunden. Hat er gesagt, hey, ich spiele dann eine Schülerband, kommst zurück in die Schule, um einfach zu schauen, mich anzuführen. Und ich dachte, das ist so herzig, komm, das mache ich doch. Und dann bin ich nach ein paar Jahren wieder mal an diesem Schulabschlussfest gewesen und bin so dort gestanden. Und dann ist so eine Gruppe von 8 oder 9 Klässlern, weiss ich nicht genau, so zu mir gekommen. Sie waren irgendwie 11, 12, 13 Stück gewesen. Haben sich so um mich versammelt und gefragt, bist du der Andi Di Melio für Klasse 9a? Und ich wünschte, ich könnte euch erzählen, dass sie mich kennt, vielleicht wegen dem Christ in New Film, oder wo sie irgendwie mal eine Predigt gehört oder in einem Jugendcamp der Heilige Geist erlebt von meinem Dienst, und sie wegen dem fasziniert waren, dass ich dort war, leider. Aufgrund von eurem Lachen konnte ich feststellen, dass das auch nicht der Fall war. Und ich bin völlig schockiert hergestanden und dachte, ja, warum wisst ihr das nicht? Sie einfach erzählen die einzelnen Geschichten, die wir aus Klasse geschrissen haben, oder die einzelnen Geschichten, die, ich kann nicht mal sagen, die Gott durch mich gemacht hat, sondern meine Dummheit durch mich gemacht hat. Und sie haben erzählt, eure Klasse ist so legendär, die Geschichten gehen immer noch um. Ich habe mich innerlich so schämen. Und es ist wahr, unsere Klasse ist mehrmals in die Zeitung gekommen. Ein Grund war, es war ein Donnerstag, das weiss ich noch, Nachmittag haben sie uns auf Bio, auf Macklingen aufgenommen, um so ein Programm an uns auszutesten, so fast so eine esoterische, psychologische Behandlung. Und das hätte eine Strafe für uns sein. Und ich weiss nicht, ich dachte, das ist das Kühlste ever, wir haben keine Schule am Donnerstagnachmittag. Und geht es dorthin? Das Programm mussten sie nach einer kurzen Zeit abbrechen, weil es eine enorm dumme Idee war, an einer Klasse wie uns so kleine Smiley-Sangsäckchen zu verteilen. Weil ein paar Minuten später der Raum logischerweise voll Sang war. Und dann mussten wirklich komische Übungen machen und das musste man dann komplett abbrechen. Genau, ich gehe jetzt nicht auf mehr Details ein, aber ihr könnt euch so ein bisschen vorstellen, wie unsere Klasse oder auch vor allem ich unterwegs war. Und das habe ich natürlich vor allem in der 9. Klasse wahrscheinlich mehr Zeit außerhalb des Klassenzimmers als im Klassenzimmer verbracht. Und habe natürlich von verschiedenen Lehrkräften immer wieder gehört, wie mein Leben eine absolute Katastrophe wird sein, ich werde es zu nichts arbeiten können, ich habe nur ein Seich im Kopf, ich passe eh nicht auf. Und wenn es so weitergeht, wird ich in einem kompletten Schlamassel enden. Jetzt bin ich mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, wo sich meine Eltern haben getrennt, als ich etwa 3,5-jährig war. Und kurz zusammengefasst könnte man eigentlich sagen, dass ich nicht unbedingt eine rosige Zukunft oder gute Perspektive vor mir hatte, wenn man als junger Mann so viel Negatives gehört. Und irgendwann in dieser Zeit ist meine Mami Feuer gefangen für Jesus, für den Heiligen Geist. Wir haben uns etwa zur gleichen Zeit entschieden, dem Jesus nachzufolgen. Und ab und zu habe ich ja die blöde Events müssen mitgehen dazu mal. Und eigentlich auch noch mit meinen Freunden rausgehen, shooten, gamen oder sonst irgendetwas machen. Und hier und dort hat sich meine Mami durchgesetzt und ich musste an die Events mitgehen. Ich habe mich dann immer versteckt und irgendwann hat es ein Event gehabt, wo ich weiß nicht mehr, das war ein prophetischer Mann, hat dort gedient und hat mich gefunden, weil ich war irgendwo im Ecken gehockt und hat mir von allen Leuten aufgerufen und hat Folgendes in mein Leben ihnen prophezeit. Er hat eigentlich sehr vieles beschrieben von meiner Vergangenheit. Und er hat gesagt, schau, die Energie und Kraft, die Gott dir hat gegeben, hast du zwar hier und dort missbraucht, um Menschen zu inspirieren, schlechte Sachen zu machen. Aber das heisst nicht, dass die Energie und Fähigkeit, Leute zu inspirieren, nicht von Gott ist, sondern sie ist von Gott und er wird es nehmen und so umkehren, dass du weltweit Tausende von Leuten wirst inspirieren, die guten Sachen für das Reich von Gott zu machen. Und ich weiss noch, wenn ich der bin gestanden, wie geklappt und habe realisieren, hey, ich baue gar nicht so schlimm, wie ich immer gedacht. Ich baue gar nicht so schlimm, wie die Lehrer immer mir haben gesagt, wie ich wäre. Und dass da irgendwo eine Stimme plötzlich in mein Leben hat hineingeredet durch diesen Mann, der hoffnungsvoll ist und mir plötzlich eine andere, Sicht über mich selber hat aufzeigen können. Und dort hat es so ein bisschen wie das erste Mal angefangen, als ich wie realisieren konnte, dass Gott der Vater uns so anders sieht, als wir das machen. Und das ist so ein bisschen ein roter Faden, der sich immer wieder in meinem Leben hat durchgezogen hat. Und vor ein paar Jahren bin ich in unserem Regionalzügel, im orangen RBS-Zügel, ich liebe das kleine Zügel, unterwegs gewesen, für die Zwingerbüro zu arbeiten und habe im Zug ein Buch gelesen, das heisst «Think like heaven, denk wie der Himmel», von einem Freund geschrieben, von Bob Hazlett, einem sehr prophetischen Mann. Und als ich so das Buch am Lesen war, «Denk wie der Himmel», ist mir so eine jüngere Dame aufgefallen im Zug, einfach weil sie sehr speziell hat ausgesehen. Alles sehr dunkel angelegt, Piercing, auch ganz dunkel geschminkt. Und ich habe immer noch gedacht, was ist mit der heutigen Jugend los? Und dann habe ich realisiert, ich werde älter. Und ich habe also innerlich verrichtet, ich habe gedacht, hey, das kann es doch nicht sein, die ist doch noch so jung und ist vielleicht schon bereits in den Drogen, hat vielleicht sogar irgendwie Gedanken von Selbstmord, wo innerlich einfach verringert und denkt, das geht nicht. Ich war gefrustet und bin dann zurück ins Buch gegangen. Und eigentlich war es pure Ironie gewesen, dass ich sättige Gedanken hatte über eine Person und gleichzeitig ein Buch im Lesen war, «Denk wie der Himmel». Und als ich so das Buch weitergelesen habe, ist wieder so ein Gedanke, das ist das, was ich gestern versucht habe zu erzählen, dass wenn Gedanken bei mir kommen, die ich weiss, ich habe die nicht initiiert, gebe ich denen spezielle Aufmerksamkeit, wo Gott sehr wohl durch die zu mir reden kann. Und es war wie eine Frage, die wie aus dem Nichts aufgepoppt ist, die ganz einfach war, die Frage, weißt du, warum sie so aussieht? Ich dachte, das ist eine gute Frage. Heiliger Geist, wenn du da irgendetwas zu mir sagen willst, hier bin ich, erzähl. Und dann ist wie ein Gedankensfluss weitergegangen, der relativ detailliert war. Ich wünschte, das wäre immer so, das ist definitiv nicht der Fall. Und zwar habe ich das Gefühl gehabt, wie die Stimme mir gesagt, vor etwa 2,5 Monaten haben sich ihre Eltern entschieden, durch eine Trennung zu gehen und von 2 anderen Geschwistern war sie die Einzige, die versucht hat, die Familie zusammenzuhalten, weil sie so ein Herz für die Familie hat und hat es nicht geschafft und ist jetzt in Heavy Metal Szene, um dort eine neue Familie zu finden. Sie hat ein Herz für die Familie und ganz am Schluss, sie ist 16. Jetzt weiss ich auch nicht, wie es euch halben geht in diesen Zügen, SBB-Zügen oder kleineren Regionalzügen, aber im RBS-Zügli ist es oftmals am Morgen so, dass die Schweizer hocken dort, lesen 20 Minuten Zeitung. Und wenn Leute irgendwo miteinander reden oder irgendjemand am Telefonieren ist, dann tut man weiter so, wie man 20 Minuten Zeitung würde lesen, aber lässt eigentlich den anderen zu. Und ich weiss, dass das stimmt, weil viele von euch jetzt gelacht haben und das auch so machen und weil ich so selber so mache. Weil das, was die Leute erzählen, oftmals interessanter ist, als das, was in den Zeitungen steht. Und ich habe dann überlegt, hey, was passiert jetzt, wenn ich die anspreche und dann stimmt es hinten und vorne nicht und alle Leute lachen mich aus und denken, was ist das für ein Freak, der glaubt, Gott kann zu ihm reden und Gott gibt es ja sowieso nicht. Und das sind oftmals so die gleichen Köpfe, die man sieht in diesen Zügen, wenn man zur gleichen Zeit geht. Und dann habe ich mir überlegt, das kann ich nicht machen. Und wenn ich es würde machen und der Eindruck falsch ist, dann muss ich einen anderen Zug aufnehmen, damit nicht mehr die gleichen Leute dort drin hocken und habe das riesen Durcheinander in meinem Kopf und habe gedacht, okay, es gibt eh noch eine Station Bern. Und 40, 50 Sekunden, bevor wir dort ankommen und die Tür aufgehen, kann ich sie ja ansprechen, schauen, ob es stimmt oder nicht. Und wenn es absolut keinen Sinn macht, um ein Desaster zu verändern, sind bis dann die Türen offen und ich kann einfach raussäckeln und tue dann durch die Weisheit von Gott einfach zu einer anderen Zeit auf den Zug gehen. Es ist noch ein paar Minuten gegangen und glücklich kann ich sagen, ich habe wirklich angefangen zu zittern und angefangen zu schwitzen in diesem Zug. Es war mir so nicht wohl gewesen, weil ich so Angst hatte. Und etwas, was ich gelernt habe über die Jahre, ist, dass je grösser die Angst ist in so einem Moment, umso grösser ist das Potenzial, dass das Reich von Gott durchbrechen kann. Und hier ist warum. Wenn der Find sieht, wie du mit deinen Reich Gottes Augen jemanden anschaust mit einem Eindruck vom Heiligen Geist, hat er Angst. Wenn der Find sieht, wie du mit deinen Reich Gottes Augen jemanden anschaust, der vielleicht einen Verband hat und du willst für diese Person beten, hat der Find Angst, diese Person zu verlieren an das Reich vom Herrn. Und in diesen Momenten versucht er, wie die Angst wer hat, auf uns zu implementieren, damit wir eigentlich seine Angst spüren und wir das Gefühl haben, es ist unsere eigene Angst. Und ich habe immer wieder erlebt, wie grösser die Angst in meinem Leben, in so einem Moment, umso mehr ist das Reich von Gott durchgebrochen. Oder anders gesagt, Vogelscheuchen funktionieren nur, weil Vögel dumm sind. Weil wenn die Vögel intelligent wären, dann wüssten sie, dass jedes Mal, wenn sie Angst hätten wegen dem komischen Baumstamm oder Mann, der auf den Feldern steht, eigentlich enorm viel Frucht verfügbar wäre. Angst ist manchmal die beste Werbung. Angst ist auch für uns oftmals die beste Werbung, in etwas hineinzutreten, wo Gott viel Frucht für uns vorbereitet hat. Und ich habe mir die Sachen dann selber gesagt im Zug, was hat genau nichts gebracht, ist nicht weggegangen, die Angst. Manchmal hilft es, in dem Moment hat es nicht geholfen. Und wir sind auch ins Tunnel reingegangen und ich bin zu ihr hergelaufen und habe gefragt, hey, das ist eine komische Frage, aber bist du 16? Als ich so die Frage gestellt habe, ich gedacht, das ist wirklich eine komische Frage, dass das ein älterer Mann jetzt an einem jüngeren Modi stellt. Anyway. Ich habe gedacht, wenn das stimmt, stimmt alles andere wahrscheinlich auch, weil es wie die gleiche Atmosphäre oder die gleiche Stimme war, die zu mir geredet. Und sie hat gesagt, sie hat vor ein paar Tagen Geburtstag gehabt, ist 16 geworden, wer bist du und warum weißt du das? Und ihr all die Sachen erzählt, die ich euch erzählt habe. Und ihr erster Satz war, ich habe noch die Hoffnung von Gott in ihr Leben in prophezeit. Und sie hat dann gesagt, ich bin bis zu diesem Zeitpunkt Atheistin gewesen, was muss ich machen? Und ich dachte, Halleluja. Die Türen waren bereits offen gewesen, und dann hat sie gesagt, hey, warte vor dem Zug, dass ich heute meinem Kollegen Hallo sagen kann. Sie ist rausgesäckelt, hat im Bahnhof rumgeschreit, du glaubst nicht, was jetzt passiert ist. Und ich laufe raus, habe natürlich ein riesen Smile gehabt und habe ihren Kollegen gesehen, hat so eine coole Punk-Friese gehabt. Und habe realisiert, ich kenne den, ich weiss, wer das ist. Der ist immer wieder an unsere Strasseneinsätze gekommen, zu Bern. Und ich wusste, er ist auch ein Jesus-Nachfolger. Und dann haben wir einen Hallo gesagt, wo wir uns kennt. Und sie steht zwischen uns, schaut links und rechts und schreit wieder, was geht hier eigentlich ab? Sie hat sich dann in dem Moment entschieden, ihr Leben Jesus zu geben. Ist die nächsten paar Wochen und Monate immer wieder mal in die Vineyard Bern gekommen, ist dann in die Gemeinde von ihm gegangen. Hat relativ schnell eine Anbetungsband ausgeholfen. Und das Schöne war, jedes Mal, wenn ich sie bei uns in der Gemeinde gesehen habe, ist sie irgendwie mit den kleinen Kindern im Spielen gewesen? Oder hat sie ein Baby umgedreht? Klar, weil sie hat ein Herz für Familien. Und hier habe ich wie die Lektion noch mal so richtig dürfen lernen. Dass dort, wo ich jemanden angeschaut habe, ich jemanden gesehen habe, der dran war, das Leben zu vermasseln. Aber dort, wo der Himmel jemanden angeschaut hat, der Himmel jemanden gesehen, der ein Herz hatte für Familien. Und das ist der absolute Kern und die schöne Prophetie, dass das Reden von Gott uns eigentlich aufzeigt, wie er Situationen und Personen sieht. Und wie mehr wir in die Augen von Gott hineintreten können, um das zu sehen, was er sieht, dann können wir auch das anfangen zu sagen, was er sagt. Bevor dass du die richtige Proklamation kannst haben, musst du zuerst die richtige Perspektive haben können. Und das ist die Zusammenfassung von Prophetie. Prophetie ist nichts anderes als das Einbrechen von der Perspektive von Gott ins Jetzt gegenüber einer Situation oder einer Person. Und wir können immer nur in dem Maß prophetisch leben, wie wir auch von der Perspektive von Gott sehen. Und das passiert unter anderem mit Gottes Begegnungen, wo wir von Angesicht seine Schönheit anschauen können. Weil wenn wir es schaffen, in seine Augen zu sehen, dann werden wir auch durch seine Augen schauen. Und ich glaube, der Herr will uns heute ein Upgrade geben von dieser wunderbaren Perspektive, wer für alle verfügbar hat. Weil es ist enorm wichtig, wie du dein prophetisches Leben lebst, wenn du den Zusammenhang siehst, wie das deine jetzige Perspektive mit dem zusammenspielt. Was meine ich damit? Das Volk Israel ist in der Wüste, ist von Ägypten befreit worden. Und eigentlich wäre die Wanderung etwa 2 Wochen von Ägypten ins verheißene Land. Sie haben noch einen Zwischenstopp gemacht. Ich meine jetzt nicht die 40 Jahre, aber nach ein paar Wochen wären sie dort angekommen. Und der Moses hat 12 Spionen ausgesendet und hat ihnen beauftragt, geht schauen, wie das Land aussieht. Geht die Frucht überprüfen, sie Feinde dort drin. Geht das Land auskundschaften. Die 12 Spionen sind dorthin gegangen, haben geschaut, sind zurückgekommen und 10 haben gesagt, wir können nicht dorthin gehen. Keine Chance. Die Riesen dort sind viel zu gross. Wir können gar nicht gegen sie kämpfen, die würden uns vernichten. Aber 2, der Joshua und der Kaleb, haben gesagt, wir können dorthin gehen. Lasst uns dorthin gehen. Und es ist spannend, wie das die 12 Spionen das Gleiche angeschaut und gleich etwas anderes haben gesehen. Und wie oftmals erleben wir das in unserem eigenen Leben, dass Leute das Gleiche anschauen können und andere einen Entschluss haben können über das, was sie angeschaut haben. Und es ist eine enorm tragische Geschichte, wahrscheinlich eine der tragischsten, die es gibt in der Bibel, jetzt für mich persönlich, weil die Verheißung über das Volk, über die Generation wäre gewesen, in das Land hineinzutreten. Und ein paar Millionen von Leuten sind nicht in die prophetische Verheißung hineingekommen, weil sie an eine falsche Perspektive geglaubt haben. Und von diesen paar Millionen Leuten haben es 2 Leute geschafft. Ich kann euch einmal raten, welche 2. Der Joshua und der Kaleb. Die sind dort hineingekommen. Weil sie haben das Land der Verheißung von Gott angeschaut haben. Durch seine Perspektive, dass er der Versorger ist. Dass er derjenige ist, der kämpfen wird. Und die anderen haben von einer anderen Perspektive angeschaut, wo sie sich aus schwach haben gesehen und die anderen aus stark. Und das zeigt mir auf, dass unsere prophetische Zukunft nicht vor uns ist, aber in uns innen durch die Perspektive, wie wir die Welt jetzt anschauen. So wie du deine Welt, deine Mitmenschen, dein Umfeld wahrnimmst, wird wohl bestimmen, was in deiner Zukunft passieren wird. Darum ist es so wichtig, dass wir unsere Augen schleifen von diesem Himmel. Eine himmlische Perspektive haben. Das sehen, was er sieht. Dass wir dann das sagen können, was er sagt. Und das können spüren, was er spürt. Und so Türöffner können sein. Nicht nur für uns selber, aber auch für die Mitmenschen um uns herum. Ich liebe Geschichte vom Alten Testament, wie Israel hat geschrien nach einem König. Und der Herr hat ihnen einen König gegeben, hat ihnen der Saul eigentlich wie vorbereitet und der Prophet Samuel hat dann eine Begegnung mit ihm. Der Saul war eigentlich auf der Suche nach dem Esau von seinem Vater, ist aber dann in eine Begegnung mit dem Reich von Gott hineingekommen. Und die treffen sich zusammen und der Prophet Samuel sagt ihm etwas enorm spannend. Er sagt ihm etwas wie folgendes: Hey, komm morgen zurück und er wird dir all die Sachen erzählen, die in deinem Herz innen sind. Enorm spannend. Und einen Tag später haben sie nochmal eine Begegnung und Samuel prophezeit über ihn, wie er der nächste König wird und tut ihn in dem Moment auch salben. Und es ist für mich interessant zu sehen, dass der Samuel ihm sagt, ich tue dir alles das offenbaren, was in deinem Herz ist. Aber der Saul selber nicht gewusst, dass er der nächste König wird sein. Sprich, Prophetie kommt nicht, um neue Sachen in eine Person hineinzupflanzen, aber Prophetie kommt, um das rauszuholen, was Gott schon lange in eine Person hat hineingesetzt. Zweitens, kennt ihr sicher den Spruch, wir müssen alle immer wieder lernen, die Sachen, die im Kopf sind, ins Herz hineinzubekommen. Ich würde sagen, absolut, das stimmt. Aber hier versucht der Herr etwas anderes zu machen. Er versucht, die Sachen, die er uns ins Herz hineingelegt hat, so zu entschlüsseln, damit sie in unseren Kopf hineingehen. Weil jeder von uns ganz viele Sachen in unseren Herzen trägt, wo wir noch nicht wissen, dass sie der Herr dort hineingelegt hat. Und darum ist es so wichtig, Geschwister zu haben, um uns um links und rechts, Brüder, Schwestern, Mütter, Väter, Söhne und Töchter im Reich von Gott, die einen so kann ich sehen, wie sie der Vater sieht. Und prophetisch so ins Leben hinein können reden, um die Sachen aufzuschlüsseln, wo wir nicht wissen, Gott der Vater hat sie dort hineingelegt. Seien wir ehrlich, das mit dem Saul hat nicht so gut geklappt. Darum hat der Herr nochmal den Samuel geschickt, für den nächsten König zu finden und ihn zu zaubern. Und er ist ins Haus hineingekommen wo der David hat gewohnt, war noch ein kleiner Bub, hat dem Vater gesagt, hey, bring deine Sünden her. Einer unter ihnen wird der nächste König sein. Und er hat die Familie hergeholt, die haben sich aufgestellt, einer nach dem anderen. Und Samuel hat angefangen, war sehr beeindruckt gewesen. Gerade am Anfang, weil einer gross und kräftig war, und der Samuel hat zu sich selber gesagt, wahrlich, das ist der Gesalbte vom Herrn. Und lieber wie Gott, der Geist Gottes ist gekommen und ihn hat korrigiert. Und er hat ihm gesagt, hey, schau nicht auf sein Äußeren. Lass dich nicht vom Äußeren beeindrucken. Weil ich, der Herr, schaue nicht auf das Äußere, sondern auf das Herz. Er schaut auf das Herz. Gott schaut nicht auf dich, aber er schaut in dich. Er schaut nicht in erster Linie primär auf deine äußere Schale, das, was gut ist oder nicht, sondern in dich hinein, weil dort der Schatz verborgen ist, das Potenzial, all die Sachen, die er in dich hineingelegt hat, weil er das vorholen will, was er dort eingepflanzt hat. Und der Samuel hat sich korrigieren lassen, ist zum Nächsten gegangen, hat gewusst, das ist es nicht, zum Nächsten gegangen, das ist es nicht, zum Nächsten gegangen. Da ist es nicht, wo es verwirrt war und hat gefragt, gibt es nicht noch einen mehr? Und der Vater hat gesagt, doch, einer ist noch auf dem Feld. Und wir kennen die Geschichte, er ist hineingekommen, der David war und er ist gesalbt worden. Und im kulturellen Kontext hat das eigentlich nichts anderes bedeutet als, der hat so wenig Wert, er ist nicht einmal würdig gewesen, ihn hineinzuholen. Nicht einmal würdig gewesen, ihn noch hineinzurufen, um ein Teil von dieser Konversation zu sein. Und das war genau der, den der Herr gesagt hat. Das ist der Gesalbte. Und der David ist eingegangen als grösster König, den Israel jemals hatte. Wunderbare Geschichte. Wunderbare Geschichte. Eine andere Geschichte, die mich auch immer wieder berührt, ist die Geschichte von Thomas Edison. Wer von hier weiss, wer der Thomas Edison war? Okay. Okay. Ich werde schauen, wer der Schuh hat aufgepasst. Und wenn ihr es vielleicht nicht wisst, wir sind alle enorm dankbar, hat er gelebt. Er war derjenige, der Glühbirnen erfunden hat. Auf ihm gibt es eine mega inspirierende Geschichte, wo der Thomas, ein kleiner Bub, war in einer Schule, dann kam die Lehrerin zu ihm, hat ihm einen Brief gegeben und gesagt, hey Thomas, hier ist ein Brief. Ich will, dass du den heimbringst und deine Mami gibst, ohne dass du ihn anschaust. Er hat den Brief genommen, ist heimgegangen, hat eine Mami gegeben, die Mami hat den Brief aufgetan, angeschaut, hat angefangen zu rennen und hat folgendes Thomas erzählt, was dort drin ist gestanden. Euer Sohn ist ein unglaubliches Genie. Er ist so gut in der Schule und so intelligent. Wir haben keine Lehrkräfte mehr, die ihn weiter unterrichten können. Er müsste ihn ab jetzt aus der Schule rausnehmen. Ich wünsche, das wäre mir auch passiert. Viele, viele Jahre später, wo der Thomas Edison bereits einer der bekanntesten Wissenschaftler war der Welt, seine Mami hat nicht mehr gelebt, ist er daheim gewesen, das Zimmer aufgeräumt, die Wohnung geputzt und hat dann ein Blatt Papier gefunden. Hat es aufgefaltet und es war der Brief, den er seine Mami hat heimgebracht. Und kurz zusammengefasst ist dort Folgendes gestanden. Euer Kind ist geistig behindert und hat absolut keine Kompetenz mehr, weiterhin in die Schule hineinzukommen. Der müsst von der Schule rausnehmen. Das ist das, was wirklich in diesem Brief ist gestanden. Und er hat sein Tagebuch vorgenommen und hat einen kurzen Satz einfach über ihn und über seine Mami geschrieben. Dass er, Thomas Alva Edison, ein geistiges behindertes Kind zum grössten Wissenschaftler vom Jahrhundert ist geworden. Seine Mami war eine strenggläubige Frau. Ich kann jetzt nicht sagen, ob sie ihr Gabe von Prophetie hat gewirkt oder nicht, aber wenn ich mir die Szene vorstelle, ist für mich klar, dass sie wahrscheinlich wie diesen Brief hat gelesen und hat gewusst, dass die nächsten Worte, die ich jetzt über meinen Sohn ausspreche, wegweisend werden sie. Und sie hat sich geweigert, das über ihren Sohn zu deklarieren, was die Welt über ihn hat wollen sagen. Und hat anstatt Tod Leben ins Kind hineingesprochen. Und ich frage mich immer wieder, wie viele Kinder es gibt, die von der Welt als geistig behindert deklariert werden, ob schon, dass sie sich in ein Genie tragen. Ich frage mich, wie viele Leute um euch, um mich, aus dumm dargestellt werden von uns selber, ob schon der Herr die brillantesten Sachen in diesen Leuten versteckt hat. Und viele von euch haben jetzt gerade Bilder gehabt von gewissen Leuten. Wie würde unser Umfeld aussehen, wenn wir es eins zu eins so sehen könnten, wie es Gott sieht? Wo durch unsere Wörter tun wir eigentlich unser Umfeld auch kreieren. Wenn du jedem sagst, er ist ein dummer Sieg, dann bist du von dummen Sieg umgeben. Aber wenn du jedem aufzeigen kannst, was Gott über ihn denkt, wie brillant er eigentlich ist in den Augen von Gott, dann wirst du nicht mehr aus dem Staunen kommen, was für wunderbare Menschen Gott um dich hat umgestellt. Ich lese heute mit euch den Epheser 2,6. Den habe ich, glaube ich, gestern schon zitiert. Hier lesen wir: Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Ob du das jetzt realisierst oder nicht, ist es eine Realität, dass du jetzt mit Jesus Christus in diesen himmlischen Plätzen hockst und es eigentlich für uns natürlich sein sollte, von der Perspektive von Gott her zu leben. Kolosser 3, Vers 1 bis 3. Hier heißt es, auch wieder von Paulus: Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, und nicht auf das, was auf der Erde ist. Der Paulus hat hier in zwei Versen das zusammengefasst, was ich euch in der letzten halben Stunde erzählen wollte. Leutlis, wenn wir doch in diesem Jesus Christus jetzt leben, was bedeutet, wir sind mit ihm auferweckt worden, mit ihm auferstanden worden, mit ihm aufgefahren worden und jetzt dort mit ihm in diesen himmlischen Welten hocken, dann fangen wir doch auch das an zu sehen, was in diesen himmlischen Welten verfügbar ist. Und nicht die Sachen anschauen, was hier auf der Welt passiert. Es geht dann weiter. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen in Christus in Gott. Das, was ich jetzt sage, klingt ein bisschen komisch, aber hast du gewusst, dass wenn du stirbst, du nicht in den Himmel wirst kommen? Es ist meistens ruhig, wenn ich die Aussage sage. Aber man hat noch nie Wasser gehört, nachdem ich es gesagt habe. Wenn du glaubst, dass du in den Himmel kommst, wenn du stirbst, glaubst du eigentlich, dass dein eigener Tod das Türli ist, für in den Himmel zu gehen? Aber es ist der Tod von Christus, der dich bereits in den Himmel genommen hat. Das ist nicht der Andi Di Melia, der komisch drauf ist, der so komische Sachen erzählt. Das ist das, was die Bibel immer wieder steht. Wir sind jetzt Bürger vom Himmel. Epheser 2,6, er hat uns jetzt mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Welten in Jesus Christus. Der Paulus hat es zu Leuten geschrieben, die noch im Leben waren. Kolosser, Kapitel 3, 1 bis 3. Wenn ihr doch jetzt mit dem Jesus seid auferweckt worden, dann schaut auf die Sachen, die oben sind, und nicht auf die, die auf der Erde sind, weil ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen. In Jesus, in Gott. Die Welt ist eigentlich voller toter Leute. Entweder sie sind tot in der Sünde oder tot in Christus. Das ist schon ein Gebet, das ich fast täglich den Herrn darum bitte. Offenbar du mir, was es wirklich bedeutet, von diesen himmlischen Welten her zu leben. Und die Bibel wartet darauf, dass Leute so Verse lesen und dort bleiben stehen, um den Herrn zu fragen, was bedeutet es? Das sind Verse, die seit Jahrhunderten darauf warten, dass die Leute sagen, ich will das praktisch in meinem Leben erleben, was das bedeutet. Von diesen himmlischen Welten her zu leben. Leute so zu sehen, wie sie Gott sieht. Vor allem auch die Leute, die uns am meisten herausfordern. Sie haben mal in Amerika, wo das ist, ein Experiment gemacht. Und zwar ist eine Gruppe von so Studienleitern an eine Schule gegangen. Und sie haben einen Lehrer ausgewählt und haben ihm gesagt, hey, wir haben eure Leistung immer wieder verfolgt und sind zum Entschluss gekommen, dass eure Leistung im Vergleich zu euren Mitarbeitenden einfach noch ein bisschen besser ist, bis zu absolut hervorragend. Und weil wir eure Leistung ehren wollen, haben wir gedacht, nehmen wir euch in ein Spezialprogramm und werden euch für das nächste Jahr mit den besten Schülern von einem Jahrgang zusammentun. Und dann haben sie verschiedene Schüler ausgewählt und haben ihnen gesagt, hey, wir haben auch gemerkt, ihr habt eine besondere Begabung, seid sehr motiviert im Lehren und aus Belohnung dafür haben wir euch für das nächste Jahr einen der besten Lehrer gegeben. Ein Jahr später haben sie die Resultate untersucht und haben gesehen, dass die Klasse mit diesem Lehrer über 30% über dem Durchschnitt war, wie alle anderen Klassen im gleichen Lehrgang. Und der Lehrer hat dann das angeschaut mit diesen Studienleitern und war völlig perplex und hat einfach ihnen gesagt, hey, schaut, das ist definitiv ein Riesenzeugnis für die Schüler, die mir gegeben haben. Und die Studienleiter haben gesagt, wir müssen dir etwas sagen. Wir haben die Schüler per Zufall ausgewählt. Die waren nicht besser als die anderen im Durchschnitt. Und dann hat sich der Lehrer an den Kopf gelenkt und hat gedacht, ah, krass, also, ja, da haben wir wirklich einen unglaublich guten Job gemacht. Dann haben sie gesagt, wir müssen dir noch mal etwas sagen. Wir haben ja die einfach per Zufall ausgewählt. Und ich frage mich, wie das im Natürlichen funktioniert, dass wir einfach das Gute den Leuten zusprechen, damit sie tatsächlich durch die gute Zusprache zu etwas Besserem werden können. Zu was können sich die Leute entwickeln, wenn wir ihnen wirklich das offenbaren, was der Vater über sie denkt? Versteht ihr das Potenzial, das dahinter ist, wenn man Gutes übereinander freisetzen. Es gibt keine Grenzen in diesem Sinn. Und die Bibel ist so klar, was es bedeutet, welches Gewicht unsere Zunge kann tragen kann, wie die Sprüche 18,21, die sagen, Tod und Leben ist in der Gewalt der Zunge. Das, was da rauskommt, wird entweder Leben freisetzen oder Leben zerstören. Darum ist es so wichtig, dass wir uns bewusst sind, welche Vollmacht wir tragen oder welche Vollmacht unsere Zunge hat. Macht mal. Unsere Tochter hat das vor ein paar Tagen entdeckt. Ava, sie ist 10,5 Monate und macht jetzt immer. Das hat Kraft. Dadurch können wir leben vom Wort. Nicht nur Wörter werden durch uns Reden kreiert, aber oftmals Atmosphären oder ganze Welten, wo sich Leute unbewusst in denen bewegen. Ezekiel 37. Was für ein wunderbares Kapitel. Der Prophet wird in ein Tal hineingebracht, durch eine Vision, und das Tal ist voller toter Knochen. Und dann kommt der Herr und fragt ihn, können die Knochen leben? Können die Knochen leben? Und der Prophet Ezekiel sagt, du Herr, du weisst es. Und in diesem Kapitel nimmt der Herr einen Prozess, wo er wie Leben soll freisetzen, Leben soll sprechen. Und er macht es und plötzlich fängt sich Sehnen und Haut an Bild über die Knochen und am Schluss des Kapitels steht eine wunderbare Armee dort. Und das ist die grosse Frage, die uns alle betrifft. Können wir einen grusigen Haufen von toten Knochen anschauen und gleichzeitig eine Gottesarmee da drinnen sehen?